War es eine richtige Entscheidung, die Liga nur mit zwei Teams jetzt erstmal aufzustocken? Hätten wir das nicht auch ein bisschen beschleunigen können? Lieb den Sport so sehr. Ich bin seit 2022 Kommentatorin im Frauenfußball und mag diese Liga so gerne und denke aber auch, oh, jetzt brauchen wir noch mal wieder einen Anschub einfach, Freunde. Im letzten Pokalspiel in Hamburg waren ja 16.000 da. Ich finde auch da, wenn wir gerade beim Thema Beschleunigung sind, also ich wünsche mir da 25.000 und das ist, glaube ich, echt eine realistische Zahl. Das ist nicht overdone. Ich will 25.000 Leute im Volksparkstadion sehen.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Frauenfußball-Podcast. Nina Potzel ist mein Name und an meiner Seite ist in dieser Woche nicht Miriam Sinnow und ihr werdet auch nicht gleich erst später ein Interview auf die Ohren bekommen, sondern ich stelle sie einfach direkt vor, heute mit an meiner Seite, Christina Rann. Ihr kennt sie sicherlich alle als Sportmoderatorin, Kommentatorin, war auch schon mal hier zu Gast in der Folge 71, die Folge, die damals hieß Flipper auf dem Spielfeld. Hi Christina!
Hi, moin, grüße dich. Ich freue mich super, dass ich wieder bei euch sein kann. Ganz lieben Gruß an Miri, natürlich an dieser Stelle, ne, an die Kugel auf der Couch. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, sie hat gerade eben nochmal geschrieben, tatsächlich, das habe ich in unserem kleinen Vorgespräch vorher gerade auch noch nicht gesagt. Ganz, ganz liebe Grüße soll ich auch an dich ausrichten von Miri, die eben geschrieben hat. Ganz, ganz viel Spaß, das wird sicher toll.
Oh, das ist schön, dankeschön.
Ja, ganz liebe Grüße von Miri, richte ich auch mal an unsere Hörerinnen und Hörer aus. Hat sich von der Couch gemeldet und ist dann ja in ein paar Wochen wieder hier zu hören. Wir haben heute eine ganze, ganze Menge vor, Christina. Ich freue mich auch, dass du dafür hier mit dabei bist, denn es ist ja wirklich richtig viel passiert. Neben dem 15. Spieltag hatten wir noch Nachholspiele, den DFB-Pokal, das Viertelfinale, die Auslosungen und wir schauen natürlich auch noch voraus auf die Länderspiele. Aber bevor wir damit loslegen, Christina, als wir uns abgemacht haben, dass du hier zu Gast sein wirst, hast du direkt gesagt, dass du ein Thema mitbringen möchtest und gerne besprechen wollen würdest, und zwar den Stand im Fußball der Frauen, oder?
Ja, total. Also du hast es im Vorgespräch ganz kurz, wir haben uns ja eben nur sehr, sehr kurz gesprochen, weil wir gesagt haben, wir machen alles gleich im Podcast, aber auch schon gesagt, ich platze und so geht's mir auch. Also die Themen überschlagen sich, aber deswegen ist es auch jetzt gerade, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, mal den Status quo sich nochmal anzuschauen. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Wo stehen wir denn gerade in der Frauenbundesliga?
Ist ja auch wichtig, jetzt mit Blick darauf, dass die Bundesliga aufgestockt wird und dass ja sehr viele Planungen am Start sind, Studien durchgeführt werden, wie was die Wirtschaftlichkeit angeht. Das ist auch bei der Spobis Thema gewesen, wo du ja zuletzt auch zu Gast gewesen bist. Willst du einmal kurz erzählen, was genau die Spobis ist? Ich glaube, im Zweifel kannst du das besser als ich. Ich war da nämlich noch nie.
Ja, es ist mal wieder eine der herzlichsten Abkürzungen, die es so gibt. Also kurz gesagt, die Spobis ist Europas größter Sport-Business-Kongress. Also da hatte ich die Ehre, als erste morgens Moin zu sagen und dann den Tag mit der Deutschen Krebshilfe zu beenden. Das war richtig schön. Der erste Tag, am zweiten Tag dann auch noch verschiedene Panels moderiert. Und ganz ehrlich, es war so viel zum Thema Frauenfußball in dieser Zeit dort, ja, das hat dort stattgefunden und das fand ich richtig gut. Also man hat, da sind sie auch selber ganz offen mit umgegangen, weil Sport-Business, ihr könnt euch vorstellen, ne, früher halt ganz viele weiße Sneaker und dann dazu die dunklen Anzüge. Das hat sich mittlerweile sehr stark aufgelockert und sie arbeiten auch daran, um zu gucken, hey, wie besetzen wir unsere Panels halt prominent mit richtig guten Frauen. Und da waren auch ein paar super Frauen dabei. Also ich durfte unter anderem mit der Vizepräsidentin der UEFA, Laura McAllister, sprechen. Sie ist ja eine absolute Vorkämpferin im Frauenfußball. Dann, klar, Tatjana Henny, mal mit ihr zu erörtern, was wir uns eigentlich von der NWSL abschauen können. Sie ist der Chief Sporting Director. Niki Doucette, das ist die mächtigste Frau im englischen Frauenfußball, der WSL. Dann natürlich waren natürlich viele vom Männerfußball auch da. Dann Florian Wittmann, DFB, Bianca Rech war da, Rahel Rienhast. Ach je, also so viele
große Namen.
Ja, tolle Menschen getroffen und deswegen so ein kleiner Recap davon, weil wir Folge schon nochmal wieder uns alle committed haben, wie wir alle an einem Strang ziehen. Vielleicht spricht da auch ein bisschen die Ungeduld aus uns heraus, dass wir sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen auch wieder Tempo aufnehmen. Und ganz ehrlich, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass wir jetzt erstmal alle irgendwie einen guten Job machen. Und deswegen wollte ich da mit dir heute auch drüber quatschen, weil ich, ihr wisst es ja, ich liebe den Sport so sehr. Ich bin seit 2022 Kommentatorin im Frauenfußball und mag diese Liga so gerne und denke aber auch, oh, jetzt brauchen wir nochmal wieder einen Anschub einfach, Freunde. Also jetzt zu sagen, ja, es läuft ja und wir haben mehr Fans in den Stadien. Und da habe ich nämlich auch gedacht, wir brauchen etwas mehr Neues. Also damit meine ich einfach ein Grundrauschen nochmal wieder und das müssen wir alle erhöhen. Und meiner Ansicht nach muss man auch wieder mehr in Aktivierung investieren. Und das ist vielleicht auch so mein kleiner Kritikpunkt, in den Vereinen nochmal deutlicher auf Spieltage hinweisen. Und ja, dazu braucht man ein Marketingbudget, ich weiß, aber auch vor allen Dingen Commitment der Vereine und Dinge nochmal wieder bewusst voranzutreiben. Also immerhin, das war auch jetzt nochmal eine Erkenntnis. Es war ja auch die Frage, wie steht die Liga eigentlich dann zum DFB? Man hat eine Agentur beauftragt, Port, sich das Ganze mal anzuschauen und auch Prozesse zu beschleunigen. Jetzt hatte ich Vertreter vom DFB und Bianca Rechter sitzen auf dem Panel, Florian Wittmann dazu. Und beide haben zumindest gesagt, wir gehen jetzt auch wieder einen gemeinsamen Weg. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Nachricht, weil man jetzt sagt, man bündelt halt Kräfte und guckt wieder auf den Fall und nicht darauf, auf die Loslösung. Aber trotzdem muss ich halt auch sagen, war es eine richtige Entscheidung, die Liga nur mit zwei Teams jetzt erstmal aufzustocken? Hätten wir das nicht auch ein bisschen beschleunigen können? Meiner Meinung nach ehrlicherweise ja.
Ja, also du wärst direkt auf 16 gegangen?
Nicht auf 16, aber vielleicht tatsächlich früher erhöhen. Entweder, also ich glaube, die Idee ist jetzt nicht ganz neu, ehrlicherweise. Nee. Vielleicht hätte man mutiger sein können. Und wenn ja, auf 16, why not? Also die Frage ist natürlich, was ist mit der Konkurrenzfähigkeit? Wir sagen und sehen das auch ganz klar, dass in der zweiten Liga, zur ersten Liga, dass es dort ein deutliches Gefälle gibt. Aber dann hättest du eben auch mehrere Teams gehabt, die aus einem gleichen Niveau-Level kommen. Und was mir in der Bundesliga aktuell fehlt, was zwar aus meiner Sicht Werder Bremen kreiert hat, nämlich ein Mittelfeld. Aber dann hättest du das ja automatisch dadurch geschaffen. Und ja, wir hätten alle auch Abstriche machen müssen, was Produktion vor Ort angeht. Der DFB hätte auch Augen zudrücken müssen, was sicherlich das ganze Stadionumfeld und all solche Themen, die halt auch Geld kosten, die echt herausfordernd sind für Vereine. Das ist halt nicht so einfach gesagt, hey, spiel mal eben Bundesliga, kein Problem. Aber ich glaube, mit so einem Wohlwollen und Zutun und Zuspruch und wenn wir gerade gucken, was es halt auch für Vereine gibt, die jetzt halt so nach oben drängen. Ne? Wir gucken nach Berlin, wir gucken nach Hamburg, wir gucken nach Dortmund, die perspektivisch auch was Großes aufbauen.
Stuttgart ja auch.
Stuttgart auch, genau. Ja. Also Bochum. Deswegen, ne? Ja. Du zählst es auf. Also da wären doch auf jeden Fall ein paar Teams dabei, um diese Liga gleich aufzustocken. Aber das ist natürlich aus meiner externen Perspektive so leicht gesprochen, aber mit so einer ganz großen Euphorie für diesen Sport.
Ich meine auch, dass irgendwann mal als Pia Wolter auch hier zu Gast war, hatte sie mal, also ich glaube, dass sie es war, die ihre Masterarbeit auch darüber geschrieben hat, eben wie sollte das ablaufen, was ergibt da Sinn, was die Aufstockung angeht. Und sie hat auch gesagt, 16 Teams machen da total Sinn. Du sagst es ja auch selber direkt, dass das ja nicht so einfach ist, dass viele Zweitligateams ja natürlich auch gucken, können wir überhaupt aufsteigen? Also das war ja schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder Thema. Also die SG Andernach zum Beispiel, die nicht aufsteigen wollte, hieß es oft, aber konnte. Da steckt ja auch oft einfach ein Konnte dahinter, dass man die Voraussetzungen überhaupt nicht erfüllen kann. Und das, ja, da müsste wirklich vom DFB entweder Augen zugedrückt werden oder eine Unterstützung ja auch kommen.
Ja, das ist natürlich aber auch ein Kostenfaktor. Also zahlt das DFB was? Ist das dann ein Wettbewerbsvorteil für Teams? Das kannst du ja auch nicht so einfach sagen. Und dann ist, das ist wirklich, wir haben jetzt ja auch wieder Spielausfälle gehabt. Nun lustigerweise eigentlich in einem Standort, wo man sagt, normalerweise dürfte die Rasenheizung funktionieren. Aber das sind einfach realistische Probleme. Ne? Also kriege ich es hin, auch in Schlechtwetter, Situation, dann ein Spiel auszurichten, habe ich genügend Licht? Also, ne, gibt es eine Lage?
Und das ist ein Thema.
Wir müssen da tatsächlich so ganz basisorientiert dann halt auch denken. So. Aber trotzdem ich weiß es nicht, vielleicht natürlich mit Sonder- und Sonder- und Sondergenehmigung oder halt, wir spielen hier nur nachmittags, da scheint die Sonne und es gibt genügend Licht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass wir alle improvisationsbereit sind. Also warum denke ich so, wir haben damals die Aufstiegsrunde bei Sport1 übertragen, Viktoria Berlin gegen den HSV. So, dann haben wir da ein Gerüst aufgebaut, da saß ich da damals mit Mike Franz drauf, der hat sich noch einen Schirm besorgt, weil wir nämlich gar keinen Sonnenschutz hatten und ihm halt sonst wirklich die Birne weggeflogen wäre. So, also das, und Kabel halt irgendwie über den Platz gezogen und Viktoria Berlin investiert ja nun auch sehr viel, aber da merkst du halt zum Beispiel aus TV-Produktionssicht, ja, da brauchst du halt auch nicht eine ganz normale Steckdose, sondern du brauchst wirklich einen Industriestrom. So. Und das sind natürlich auch die Themen, die dann bei solcher Geschichte, wenn wir es nach außen tragen wollen, und da spielt eine Fernsehübertragung ja natürlich auch eine Rolle, dann muss das gegeben sein. Also deswegen, es ist nur ein bisschen ein großer Wunsch, so, dass wir das schneller hinbekommen. Und irgendwie glaube ich da dran.
Aber das ist wirklich so dieses, als du das gesagt hattest, eben so Prozesse einfach beschleunigen, habe ich direkt gedacht, ja, genau das braucht's. Weil ich glaube, vielleicht ist es auch, liegt es auch daran, dass wir eben auf so vielen verschiedenen Ebenen daran gehen müssen an diese Problematik oder dass es so viele verschiedene Problematiken halt auch einfach gibt. Bei kleineren Vereinen in Anführungszeichen ist es dann eben auch einfach die Bespielbarkeit des Platzes zum Beispiel oder überhaupt so viele Kabinen zu haben, eine möglichst gute Fernsehübertragung oder überhaupt irgendwie eine Fernsehübertragung möglich zu machen. Und bei anderen größeren Standorten dann, da hakt es ja trotzdem immer noch. Da hakt es dann vielleicht noch mal mehr am Marketing. Ich sag nur Wolfsburg jetzt in der Volkswagen Arena, boah, da wäre so viel mehr möglich gewesen. Und selbst da ist es dann ja so, dass, also auch bei größeren Standorten ist es ja so, dass die Kameraübertragung echt ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Also ich glaube, das war jetzt an diesem Spieltag Essen gegen Jena oder was. Essen hat jetzt schon eine etwas bessere Möglichkeit, sage ich mal, als Viktoria Berlin zum Beispiel noch. Aber da war auch irgendwie, ja, Kameraführung auch ehrlich gesagt, Regie, Qualität, finde ich, ist dann auch immer so ein Unterschied. Ich habe zum Beispiel am Sonntag, wo so viele, also drei richtig, richtig krasse Spiele in der Bundesliga der Frauen ja am Start waren, da musste ich arbeiten beim MDR und habe parallel noch Fußball der Männer geguckt. Und da hast du halt in der zweiten Liga allein so eine viel bessere Qualität einfach vom Bild.
Ja, das darfst du natürlich überhaupt nicht vergleichen. Ne?
Also natürlich gar nicht, kannst du nicht.
Produktion mit dann viel mehr Kameraeinsatz auch bei der zweiten Bundesliga der Männer. Und also zumindest kann ich sagen, dass ich wirklich mit sehr vielen Top-Leuten auch in der Frauen-Bundesliga zusammengearbeitet habe schon. Also wirklich auch den Top-Regisseuren, die ich aus der Bundesliga kenne und dass auch da einfach Menschen sitzen, dass auch da Leute lernen, dass man auch vorkommen. Und es ist total herausfordernd. Und natürlich, ich merke das ja selber, auch ich glaube, das haben wir sogar im letzten Podcast, als ich bei euch zu Gast sein durfte, dann auch schon so erörtert. Ich sitze da ja oben auch manchmal und sage, ne, Schiedsrichterinnenentscheidung, war das ein Elfmeter oder nicht? Ich habe dann diese Einstellung und das ist dann manchmal schwer, das danach auch wirklich zu bewerten. Und wenn du dann natürlich riesengroße Produktionen der Männerbundesliga dir anschaust, dann und hier noch und der andere Winkel und wir machen das nochmal auf Slow-Mo und 3D und Animation und am besten irgendwann noch KI drüber laufen lassen, was alles noch in die Zukunft kommt. Ja, da sind wir noch weit weg, deswegen da vielleicht nicht der Vergleich, aber grundsätzlich zu sagen, kriegen wir eine ordentliche, anständige 3-Kamera-Produktion hin oder 6, es gibt es ja auch plus eins irgendwie in den großen Spielen. Und da arbeiten die Vereine natürlich auch dran. Also so zum Beispiel finde ich es bei Eintracht Frankfurt am Brentanobad, seitdem ich halt da bin, wird auch ganz viel ausprobiert, wo sitze ich eigentlich? Also dann weiter unten in so einer Box, dann haben wir das probiert, haben gesagt, da sehe ich zu, also auch die anderen Kommentatoren und Kommentatoren, ne? Das ist jetzt nicht die Ransche Box da im Brentanobad, sondern grundsätzlich
personalisiert.
Also allgemeine, genau, TV-Produktion. Und die geben sich da auch total viel Mühe und das ist halt schön, da einen Austausch zu haben, dann mal wieder irgendwie, da wird was gebaut, so ein Gerüst, ich glaube, wer mal Zuschauer und Zuschauer da war, kennt das da auch, das ist dann so aufgebaut und jetzt sitzt man wieder im ersten Stock. Ich saß mal, als es total, also wirklich geschneit hat und gestürmt hat, ganz oben irgendwo, habe ich mit Melanie Behringer zusammen kommentiert und das war einfach, habe mir ein kleines Filmchen für mein privates Archiv draus gemacht, haben wir sehr gefeiert, wie wir da oben eingefroren sind. Das gehört natürlich irgendwie auch dazu. auch zu dem Job tatsächlich, aber da sind natürlich auch die Vereine bemüht zu gucken, wie können wir solche Dinge verändern. In Leverkusen steht eine Kamera auf dem Steiger, also wann fährt dieser Mensch, der da dran steht, wann fährt der hoch, wann darf der wieder runter. Das sind natürlich alles so kleine Details. Aber bevor wir uns da drin irgendwie verfriemeln, ich glaube grundsätzlich zu sagen, ja, es sieht manchmal vielleicht noch anders aus, aber es ist schon echt stark, was die Leute da leisten und auch Kameraleute in so einem Live-Sport, ne? Also da den Ball zu verfolgen und das über 90 Minuten. Ich bewundere die Jungs und Mädchen da immer, die da an der Kamera stehen und sich mit ihr bewegen. Und dann gibt es Leute, die bei Minusgraden halt auch gerne mal in Shorts rumlaufen, weil sie halt einfach wirklich da auch Sport machen an der Seitenlinie. Und
ja. Das finde ich halt, also wirklich keine Frage, bitte nicht falsch verstehen, dass ich da keinen Respekt vor
hatte. Nein. Also, nee.
Auf jeden Fall.
Wir müssen da auch offen kritisieren und das wird ja auch jeder ist nur da auch bemüht, tatsächlich auch das Beste abzuliefern. So, ne?
Sowieso, ja. Aber du meinst das jetzt eben genau, ne? Auch mit Blick in die USA, was man da sich von abgucken könnte. Das finde ich, wenn ich ehrlich bin, immer so ein bisschen, ja, ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits natürlich das total krass ist, das hatte auch Feli Rauch gesagt, dass in den USA einfach viel mehr wirklich direkt angepackt wird. Also das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, die können wir uns auf jeden Fall abgucken. Aber manchmal denke ich mir auch so, dieses große Eventisieren ist vielleicht auch nicht irgendwie unbedingt was, wo man das kopieren muss, also inspirieren lassen vielleicht, aber man kann ja auch so ein bisschen sein eigenes Ding machen, oder?
Ja, total. Ich habe gestern noch mal schnell Karen Lietzow, die Präsidentin von den Chicago Stars FC, kurz angeschrieben, weil ich auch ein Panel mit ihr hatte und habe gesagt, hey, kann ich mal ganz kurz unsere Off-Geschichte zitieren? Wäre das in Ordnung? Und sie so, auf jeden Fall. Weil da waren wir auf dem Panel mit Katharina Kiel, Almut Schuld. Und dann kam sie an und hatte halt einen Stars-Schal so für uns alle mit. Und war so, ey, sag mal, Leute, warum habt ihr denn keinen Merch? Also gerade so, ja. Was ist denn hier eigentlich los? So, und hier muss doch ein Merch-Stand sein. Und das war ein total wertvoller Denkanstoß, aber passte natürlich auch nicht zu einem europäischen Sport-Business-Kongress. Also da gibt eine Fläche, wo man sich präsentieren kann. Aber irgendwie wäre das aus meiner Sicht auch total weird gewesen. Und das war halt dann wirklich, wo ich merke, die haben halt einen anderen Umgang damit. Und sie meint auch, ey, man muss total aggressiv sein. So hau raus, ne, mit allem, was du hast und zeig deine Farben da. Und ich fand das so spannend, weil diese amerikanische Euphorie da drin. Und das war so herrlich. Und dann wirklich wir drei da so standen, so ja, also mega gefreut natürlich, aber ganz anderer Ansatz. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch Dinge, ja, wo sich die USA von uns was abschauen kann, was ich total spannend finde. Nochmal wieder die Sponsoring-Seite, also Google Pixel. Das war zuerst in der Frauen-Bundesliga aktiv, bevor dann sie auch in den USA gesagt haben, wir gehen mal rein ins Sponsoring. Also da waren wir so ein bisschen Trailblazer. Was natürlich, wo wir immer drauf gucken, ist halt dieses ganze Gehaltsgefüge. Ja, die haben einfach ein Minimumsalär, das sind so rund 44.000 Euro. Die wollen das erhöhen bis 28 auf 51.000 Euro. Und da sind wir einfach schon mal in ganz realistischen Gefilden, was man eigentlich als Profispielerin verdienen sollte. Und da hängen wir zurück tatsächlich. Ne? Und auch ein bisschen so die Geschichte, auch interessant, was wird halt geboten? Sagst du, hey, komm zu uns, hier kriegst du eine Wohnung gestellt, also solche Dinge. Du musst dich nicht um deine Versorgung sozusagen kümmern. Also Essen gibt's bei uns, ne? Ist das in jedem Verein in Deutschland möglich? Ich zweifle das an. So, und das ist halt wirklich was, wo wir sagen, da können wir gerne hinschauen und diese Euphorie uns abgucken. Was ich aber halt die USA von Deutschland auch abgucken kann, ist auch das, und das ist gar nicht so verkehrt, auch Dinge gut durchzudenken manchmal und alles zu prüfen und das auf so eine ganz solide Basis zu stellen. Da sind wir, glaube ich, auch gar nicht so schlecht drin. Insofern, und was wir haben, ist eigentlich auch eine richtig gute Stadionstruktur. Die ist halt ausgelegt oft auf den Männersport. Aber wenn man mal guckt, so deutschlandweit, wir haben schon ganz coole Spielstätten so überall, ne? Und das ist halt ein Thema, wo sie in den USA manchmal dann auch gucken müssen, ob sie dann überhaupt erstmal so ein Ding dahin bauen lassen. Und also deswegen, deine Eingangsfrage war ja auch, ne, gucken wir da zu viel hin? Wir gucken da halt hin, weil wir wissen, dass vielleicht auch gute Spielerinnen da hingehen. Und das ist halt so eine ganz große Gefahr, zu sagen, warum haben die das da besser? Warum haben sie ein Interesse daran, dort zu spielen und halt nicht in der Frauenbundesliga hier? Und das ist auf jeden Fall ein Thema.
Ja, auch so was Professionalität angeht und überhaupt die Struktur, Infrastruktur auch drumrum und so, das ist echt, also vielleicht wäre so ein Mittelweg wahrscheinlich am besten so. die Euphorie ja, auf jeden Fall mitnehmen.
Ja. Genau, genau. Aber auch da will der DFB ja auch für Anpassung sorgen. Ne? Also es gibt dann ja schon auch für die Zukunft andere Regularien, wenn du sagst, du spielst in der Bundesliga, brauchst du halt so und so viel Personal im Staff. Und das sind Änderungen, die ja jetzt schon stattfinden. Und das, glaube ich, ist auch wirklich der richtige Weg. Weil das ist ja auch das, was die Mädels halt immer wieder betonen. Und da kann ich ja auch nur zuhören. Ey, wir wollen einfach da einen guten Sport hinlegen und wir wollen gute Trainingsbedingungen haben. Wir wollen einfach professionell unseren Job ausüben. Und ja, große Vereine sind da schon echt da. Kleine Vereine bemühen sich da. Und da ist aber natürlich echt noch Luft nach oben.
Ja, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, als Selina Cerci zu Köln gewechselt ist, das war während ihres Kreuzbandrisses und da hatte sie noch gesagt, dass sie das gemacht hat, weil da eben die, oder unter anderem mit Grund auch war, weil da die Möglichkeiten der Reha auch viel, viel besser sind. Mhm. Also das spielt eine sehr große Rolle, auch wenn man halt nicht spielt, sondern gerade, vielleicht auch gerade, wenn man in der Reha ist.
Ja.
Ja, aber das sind wirklich so viele Prozesse und Baustellen auch. Und ich habe manchmal ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass ja, viel geredet wird und dann relativ wenig irgendwie wirklich angegangen wird und vor allen Dingen an super vielen verschiedenen Stellen geredet wird und das, ja, sehr viele Meetings und Netzwerktreffen aufgemacht werden, was super, super wichtig ist. Aber irgendwie fehlt mir manchmal so dann das wirklich wieder zusammenkommen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe ich. Ich glaube, ich finde es auch erstmal gut, dass es Netzwerktreffen gibt.
Absolut.
Und das ist das, was ich meine mit Noise, irgendwie so als Geräuschpegel. Dann hast du wieder die Highlights und die großen Spiele oder halt einfach so Top-Spiele wie jetzt am Wochenende. Und du hast grundsätzlich aber auch sehr, sehr viele Menschen, die sich darüber austauschen. Also ich glaube auch, dass der Prozess nicht aufzuhalten ist, wobei ich wenn ich mir manchmal überlege, was könnte in der Zukunft passieren, wie generell Frauensport in der Gesellschaft etabliert ist. Also ja, das ist halt natürlich auch ein ganz guter Repressionsfaktor. Ne? Wenn du Frauen vom Sport abhältst, bin ich halt der Meinung, ist es gesellschaftlich schon so, dass das ja auch weitere Auswirkungen hat. Aber hoffen wir mal alles nicht. Dementsprechend bin ich sehr dafür, dass sich Menschen austauschen und halt genau deswegen wollte ich halt auch von dieser Spurbis erzählen, weil ich halt auch dann so viel Input nach diesen zwei Tagen hatte und dann halt genau diese internationale Vernetzung und es waren alle so, ja, ruf mich an, wir tauschen uns aus und wir haben Ideen und ja klar, gebe ich dir recht, die Schritte danach müssen folgen, aber das ist das, was ich meine, wir brauchen wieder diese Aufbruchsstimmung nochmal, die gab es so für mich auch genauso als am Anfang der Saison, als man gesagt hat, jetzt haben wir hier dieses tolle Rechtekonstrukt, das einfach so viele Sender übertragen, die öffentlich-rechtlichen, Magenta Sport, The Zone, Sport 1 und alle so, yay, und das ist auch so in der täglichen Produktion, aber weißt du, was ich meine? So ein bisschen?
Ja, es ist so ein bisschen, es wird sich so ein bisschen an. Christi Kögel hatte das auch gesagt, irgendwie der Hype ist so ein bisschen abgeflacht. Aber gerade das
ja noch, ne? Also das ist, vielleicht nehmen wir das dann wieder mit. Aber ja, genau, ich glaube, das ist jetzt auch ein Realismus und das Schöne ist, dass der Anspruch sehr schnell auch gestiegen ist. Genau wie du halt auch zu Recht sagst, aber gefällt mir die Regie da nicht. Das ist zu Recht, ja. Und weil wir sehr, sehr schnell darauf kommen und müssen natürlich gucken, dass wir alle mitziehen. Genau. Aber das lass uns doch wieder den Hype ein bisschen, also wenn ihr zuhört da draußen, teilt gerne, schreibt gerne oder wenn ihr Ideen habt oder sowas, ich bin auch total neugierig, also haut raus.
Ja, voll.
Voll.
Und das liebe ich aber auch total in der Community, weil, also da kommen so viele Ideen und so viel Leidenschaft steckt da einfach drin. Allein, weil eben noch so ein weiter Weg zu gehen ist, ist da so viel Feuer dahinter bei denen, die dann drin sind, sage ich mal in Anführungszeichen, in der im Thema sozusagen und sich wirklich dafür interessieren. Das finde ich echt wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ja, und Hype weiß ich gar nicht irgendwie, ob der zurückkommen muss oder ob man einfach den, weil Hype immer sowas zeitlich Begrenztes irgendwie ist in meinem Verständnis, aber dieser Realismus muss halt, darf sehr gerne mit mehr Schnelligkeit, Tempo sozusagen funktionieren.
Ja.
Word. Christina, Word. ja, liegt dir da noch was zu auf dem Herzen? Wollen wir mal so ein bisschen auf den Spieltag gucken?
Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wollen langsam was zum Thema Spital hören.
Das heißt,
ich kriege hier noch normalerweise immer die Infos mit, was ich so sage. Aber es war wichtig für mich.
Ja, finde ich auch total. Aber vorher haben wir nämlich auch noch unsere kleine, schöne Rubrik, die konnten wir natürlich auch dir nicht vorenthalten. Die fünf Fumsfragen.
Die fünf Fumsfragen.
Wie immer mit Bitte um schnelle Antwort. Und Christina, kennst ja das Sprichwort, mit Namen macht man keine Witze. Da hat sich die FUMS-Redaktion natürlich ganz besonders dran gehalten. Das Telefon klingelt, haben wir ja gerade auch schon gehört. Immer rangehen oder auch mal klingeln lassen?
Nein, ich gehe ran. Die ran geht ran, natürlich.
Die ran geht ran. Sat.1 legt Ranissimo wieder auf. Da kann es dann doch nur eine geben. Oder bist du aktuell wunschlos glücklich?
Also bei Ranissimo, das ist doch klar. Ich habe früher auch immer gesagt, ich heiße wie Ranissimo ohne Issimo. Finde ich ein super Format. Liebe die Kolleginnen und Kollegen. Mag meine Senderfamilie. Also Ranissimo rockt.
Ganz schön. Und dann das nächste Mal heißt es dann Ranissimo auch mit Doppel-N.
Ja, genau. Das stimmt.
Was ist eigentlich, da glaube ich, kenne ich die Antwort schon, was ist eigentlich deine liebste Ran-Sportart?
Meine Ran-Sportart? Oh, stark. Handball.
Ja, wie war das? Du hast selber auch gespielt, ne?
Genau, genau.
Ja.
Nicht ganz so erfolgreich. Aber immerhin Hamburger Meisterin in der Jugend geworden, irgendwie, irgendwann
sehr
mal.
Sehr stark, sehr stark. Du warst, apropos Hamburg, ja, Stadionsprecherin beim HSV und warst da ganz nah dran am Dino. Apropos Dino also, wenn du als Tier wiedergeboren wirst, welches darf es denn sein?
Eine Eule.
Eine Eule?
Ja.
Wieso das?
Nachtaktiv, passt. Ah. Kann in alle Richtungen schauen, passt auch. Bei der Ernährung müsste ich mich umstellen, aber ansonsten ist tatsächlich die Eule eins meiner Lieblingstiere.
Sweet, die sind auch cool. Mag die auch sehr gerne. Du musst dich entscheiden. Entweder die beliebte Sky-Sendung Mein Stadion kommt zurück und du bist mit dabei, oder du kannst professionelle Musikerin werden, musst aber dafür den Sport aufgeben, oder du moderierst Schöneberger-esk alle relevanten Primetime-Unterhaltungsformate, darfst dafür aber nie wieder zum HSV.
Ist das gemein. Ist das gemein. Ja, den HSV kann ich ja zu Hause gucken. Das heißt, ich werde Schöneberger-esk, mache sowas wie ESC, darf dabei noch singen und baue irgendwie immer Sport mit ein. Das ist doch geil. Ja, klar. Aber die HSV-Fans wahrscheinlich alle so, nein. Ich gucke zu Hause heimlich. Come on, das geht.
Ja, vor allen Dingen jetzt mit dem DFB-Pokal-Halbfinale. Schon mal kleiner Spoiler hier eingebaut, der da im Volksparkstadion stattfinden wird.
Mhm.
Wäre dann sehr schade, da wegzubleiben. Aber Thema Singen, du singst ja auch ab und zu auf deinem Instagram-Kanal, ne? Das finde ich immer sehr, sehr cool. Die kleinen Reels dann da.
Ja, danke schön. Also da lieben Gruß an Jens Radü mal wieder. Das ist ja wir treffen uns mal in der Mittagspause und das ist wirklich so, wie es ist. Wir haben eine Stunde Zeit maximal.
Stellen
das ist
Handy
krass. Hin und sagen, hast du eine Idee, lass uns irgendwas zusammen basteln und die Ergebnisse seht und hört ihr dann.
Voll schön. Also sowieso Christina folgen auf allen Social-Media-Plattformen. Nicht nur wegen Sport, sondern eben auch wegen der kleinen Musikvideos. So, ganz, ganz lieben Dank dafür. Dann geht's jetzt aber wirklich mal zum Spieltag.
Zum Glück.
Das war der Spieltag.
Der 15. Spieltag unter anderem in der Bundesliga der Frauen. Wir hatten natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen am Start. Pokal unter der Woche, Nachholspiel auch noch. Werden wir so ein bisschen mit einstreuen, aber... Boah, Christina, wie geht's dir so nach diesem Spieltag mit wirklich ja wilden Ergebnissen?
Deswegen, also die Woche war ja wild. Also ja. Wenn wir sagen, wir friemeln das jetzt zusammen, damit wir eure Ohren nicht zu sehr strapazieren. ich war ja bei den Bayern im Einsatz und dachte dann, ich mache zwischendurch mal so ein bisschen Blitztabelle, wenn das Wolfsburg-Spiel gegen Frankfurt losgeht. Gucke nach 8 Minuten rein und denke, wie jetzt? Also haben die früher angefangen zu spielen oder was ist passiert? Wahnsinn. Frankfurt hat jetzt innerhalb der einen Woche 10 Gegentore kassiert. Im Pokal 1-4, dann in der dann Nachspielzeit raus gegen die Bayern. Und diese 10 Gegentore, die tun dem Team richtig weh. 2 Negativereignisse in Folge. Also vielleicht auch ein bisschen bedingt durcheinander, dass man merkt, was dann die Leistung nicht abrufen können in dem kommenden Spiel. Ganz anders als Wolfsburg, die plötzlich wieder wie die, gibt es eine weibliche Form von Phönix? Ich weiß es nicht, aus der Asche. Die Phönixen aus der Asche stehen da wieder auf. Das irre, einfach irre. Ich habe mir die Zusammenfassung noch angeguckt und wie butterweich die durch die Abwehr durch konnten und ja, und dann auch so früh in Führung gehen, dass du das nicht mehr so leicht aufholen kannst.
Ja. Ja, völlig irre. Also, um das so ein bisschen einzuordnen. Sonntag war der absolut wilde Tag. Wir sind reingegangen mit Hoffenheim gegen Leverkusen. Danach hatten wir eben Bayern gegen Werder und dann Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt in der Volkswagen Arena. Alles untereinander, alles Teams, alle vier Teams, die in den Top 4 stehen, haben gespielt. Und auch alle Teams waren im Pokal aktiv gewesen im Viertelfinale unter der Woche und hatten auch gegeneinander gespielt. So, also es war wirklich, wirklich irre. Die Leverkusenerinnen sind mittlerweile ein bisschen raus, würde ich sagen. Die haben 0-1 verloren gegen Hoffenheim. Tor durch Selina Cerci da erzielt. In der zweiten Hälfte ist es gewesen durch einen riesen Fehler im Aufbauspiel da bei Leverkusen. Und dann kam eben die, genau, dann kamen eben die Bayern an den Start mit dem 1-0 gegen Werder. Und parallel, du hast es schon gesagt, haben dann auch schon die Wolfsburgerinnen losgelegt. 6-1 gegen Eintracht Frankfurt. Du hast gesagt gerade eben, dass 10 Tore jetzt mit dem 1-4 gegen die Bayern unter der Woche für die SGE. Und allein in diesem Spiel gegen Wolfsburg haben die ja fast genauso viele Tore kassiert wie in den kompletten letzten 14 Spieltagen in der Liga.
Unglaublich. Also das passiert dir im Sport. Das ist das, wovor, glaube ich, viele Leute sich halt gruseln, wenn sie selber Sportlerinnen, Sportler sind. Und das war einer dieser Tage, die du dann irgendwann echt komplett abschreiben musst.
Ja, total. Und eben auch, weil sie vorher im Pokal auch noch raus waren und so weiter. Aber dieses Ding mit der Abwehr, wie butterweich Wolfsburg da durchgegangen ist, das hat mich auch richtig erschreckt. Ich habe es so ein bisschen während der Arbeit halt gesehen schon spielen und dann jetzt eben auch nochmal Real Life sozusagen. Das war echt krass. Also das 1-0 nach 2 Minuten schon, nach 2 Minuten 17 oder was es waren, durch Alex Popp, nach einer Flanke von Lynn Wilms, auch Bernstein, dann keine 5 Minuten später, wie die da durchgeht durch die Defensive, das ist so, so irre gewesen. Dann kommt auch für eine Pia Wolter noch echt ein mega mieser Tag mit dazu. Die ersten Elfmeter verschuldet und dann ein Eigentor auch noch macht.
Ja, bitter. Der erste war allerdings, fand ich, auch so aus kurzer Distanz angeköpft. Mhm. Ja, auf jeden Fall, wie man immer so schön sagt, kein Muss-Elfmeter. Also aus meiner Sicht, ja, muss man den wirklich nicht geben, aber gut, sei es drum. Sarah Dosen habe ich im Nachhinein ja auch gehört, dass sie leicht angeschlagen reingegangen ist in das Spiel. Vielleicht ist das dann auch an einem Tag, wo sie wirklich zu komplett 100% fit ist. Dann geht sie anders in dieses Laufduell rein mit Linette Bernstein, glaube ich, war es, die sich da aber halt super durchgesetzt hat. Also ja, das war tatsächlich deswegen Abhaken für Eintracht Frankfurt. Also das kannst du nicht anders draufschauen, als wirklich zu sagen. Ich glaube, Coach Nico Anautis hat es auch gesagt, erste Halbzeit haben sie es nicht gut gemacht.
Nee, und er hat auch gesagt, null Energie, gar keinen Zugriff, immer zu spät. Und bei Wolfsburg hat auf der anderen Seite ist extrem gut gelaufen. Also Tommy Stroth war auch sehr zufrieden. Svenja Huth, das fand ich ziemlich interessant, weil ich fand, das hat man nämlich auch gemerkt. Svenja Huth hat gesagt, wir hatten extrem viel Wut.
Ja, ja. Und das passt. Also wenn du seit, was war das, seit Oktober 13 oder sowas, waren die immer im Pokal vertreten. Ja. 2013, ich weiß nicht, ich gucke gerade mal zurück, was war denn da, wo war ich denn da eigentlich? Also um
Gottes Willen. Also, ich war noch in der Schule. Ich war 2013 war ich noch nicht mal nah am Abi. Da war ich gerade noch nicht mal in der Sekt 2.
Das ist ja großartig. Ja, genau. Ja. Also, oh Mann, ja, ich habe gerade frisch bei Sky angefangen tatsächlich 2013. Je, also long time no see, solch eine Niederlage. Ja. Und deswegen, glaube ich, war der Trainer auch stolz wie Bolle auf seine Spielerin, dass diese Wut, die musst du ja auch kanalisieren. Also du kannst ja wütend sein, aber dann musst du ja auch was damit machen können auf dem Rasen. Und das haben sie gezeigt.
Genau, und das eben, dieses Nicht-Kanalisieren, das hat ja gegen Köln in der Woche vorher eben nicht geklappt. Da hat man ja auch vor allen Dingen Alex Popp angesehen, wie unfassbar sauer sie gewesen ist bei diesem 0-0, dass die Dinger nicht reingegangen sind. Und jetzt hat es dann halt geklappt. Und das natürlich, wenn es irgendwie nach 2 Minuten halt schon irgendwie 1-0 steht, dann geht das natürlich alles super easy. Und genau, im Pokal eben mit 0-1 gegen die TSG Hoffenheim da rausgeflogen. Das war heftig.
Ja, und Hoffenheim hat wirklich gerade auch einen Lauf, ne? Also jetzt auch noch Leverkusen geschlagen, irgendwie ganz schön. Also Theodoros Dedes nimmt, glaube ich, alles, was er gerade bei der Trainerausbildung zum für die Pro-Lizenz gerade lernt, nimmt er das gerade mit. Grüße. Ich habe da übrigens auch ein Foto gesehen mit Nico Arnaut, deswegen passt meine Analogie nicht ganz. Aber was die Hoffenheimerinnen da gerade im Moment abliefern auf dem Rasen, das und auch gerade mit so einer Ruhe, das ist schon stark.
Vor allen Dingen sind die ja effektiv wie nix. Also dieses 1-0 auch gegen Wolfsburg im Pokal, eben jetzt auch das 1-0 gegen Leverkusen. Die Torschüsse fand ich so irre. 3 Torschüsse auf Hoffenheimer Seite, 22 bei Leverkusen.
Das ist ja eine wilde Statistik, ja. Also das ist Effektivität pur.
Absolut. Und gut, bei auf Leverkusener Seite ist dann natürlich auch echt Pech mit dabei gewesen. Also Pfosten und Latte getroffen, aber auch eine richtig, richtig starke Laura Dick zwischen den Pfosten, die da echt ein paar Paraden rausgehauen hat. Ich fand das insgesamt an diesem Spieltag echt wieder stark zu sehen, was die Torhüterinnen da alles so machen. Bei Wolfsburg, um da nochmal kurz hinzuschauen, Anneke Borbe ja auch echt krasse Paraden und einen parierten Elfer auch noch.
Und unauffällig zur Keeperin Nummer 1 der Wolfsburgerin geworden. Ne? Also, und das volle Vertrauen, das zahlt sich dann auch aus. Ich glaube, das hilft immer auf dieser Position, wenn du da Rückendeckung hast, weil das ist nun wirklich eine Position, auf der sehr viel alles passieren kann und du in einer Situation, in einem Spiel, die alles einreißen kannst, die ganzen Paraden und alles, was du vorher toll gemacht hast. Und da ein Vertrauen vom Staff zu spüren, und das hatte ich wirklich auch bei Tommy Stroth, ne? Also Spitzname Necki. Necki ist jetzt hier nur unsere Nummer 1. Tut natürlich auch total weh für Merle Frohms. Hattest du ja auch in der letzten Woche, glaube ich, auch schon gesagt hier bei euch. Ja. Aber um jetzt einfach nur bei Anneke Borbe zu bleiben, die halt auch einen langen Weg gegangen ist, das ist, das Vertrauen hat sie.
Voll. Kam das für dich eigentlich überraschend?
Schon, also vor allen Dingen auch mit der Historie dann zu sagen, Merle Frohms verabschiedet sich aus der Nationalelf. Der Impuls ist natürlich sofort zu sagen, ja, dann konzentriert sie sich auf ihre Karriere im Verein, so wenn man das vielleicht auch von Alex Popp jetzt so gewöhnt ist. Und tatsächlich, also glaube ich auch, dass ihr da vielleicht einen Wechsel gut tun wird, weiß aber auch nicht, was gerade sonst so bei ihr ist, irgendwie, ob die eine andere Ambition hat, ob es einfach gerade in so einem Entwicklungsprozess sie irgendwie einen neuen Weg für sich so finden muss. Das steht ja irgendwie ohne Zweifel da. Aber klar, also ich finde Merle Frohms grundsätzlich eine Athletin. Ich finde, die hat immer für mich einen starken Eindruck gemacht, auch was so Trainingsintensität angeht, all diese Dinge. Und deswegen eine Top-Keeperin. Ne? Also die anderen Vereine könnten jetzt ja auf jeden Fall auch sehr aufmerksam sein. Ich weiß, wie gesagt, gar kein Wissensstand, ne? Einfach nur Spekulation jetzt, oder ob ein Wechsel dann ins Ausland irgendwie ihr gut tun könnte. Zu wünschen wäre es auf jeden Fall ihr, dass sie da irgendwo nochmal sportlich Fuß fasst.
Ja, voll. Ich halte auch das Ausland bei ihr wirklich für sehr, sehr wahrscheinlich, weil ich glaube, das einzige Team in der Bundesliga, das für sie ein nächster Schritt wäre, wären die Bayern. Und die haben ja also Mala Groß, wenn sie dann wieder zurückkommt, und auch Ena Mahmutovic in der zweiten Reihe. Ich glaube, da wäre das ein bisschen schwierig. Von daher, ich glaube, das Ausland ist da wirklich, wirklich die Adresse, könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal auf die Bayern. Jetzt noch mal ein bisschen genauer. Da warst du ja vor Ort gewesen. Auch da ist die Torschussstatistik ganz interessant gegen Bremen. 18-2 Torschüsse pro Bayern.
Ich glaube, waren es 19, 18? Ja, also, aber unfassbar. Und trotzdem hatte dieses Spiel einfach gezeigt, wie beide Teams sehr, sehr viel investiert hatten in den DFB-Pokal unterhalb der Woche. Es war schon so, dass man gemerkt hat, dass also gerade die Bayern auch Phasen im Spiel hatten, wieder hoher Ballbesitz, heißt aber auch einfach in der Defensivreihe den Ball laufen zu lassen. Also ich habe Situationen gehabt, wo Alex Strauß an der Seitenlinie anfing zu brüllen und die Mädels nochmal wieder motivieren wollte. Am Ende mit einem 1-0 natürlich einfach ein Sieg, der reicht denen aus. Punkt. 3 Punkte sind da, alles gut. Und manchmal ist es ja auch so, wenn du auf dem Weg zu einem Titel brauchst, du auch ein gutes Kräftemanagement. Also ich glaube, das Wort Belastungssteuerung habe ich, glaube ich, selber, ich muss selber schon lachen und habe das auch gesagt. Also wenn ich es jetzt noch einmal sage, so im Kommentar. Aber das war einfach ein Thema grundsätzlich. Dann kurz vor Anpfiff fällt Sid Lohmann noch aus. Ich hoffe, die Beschwerden sind nicht allzu stark. Das tat mir irgendwie auch leid, weil sie gerade so einen guten Run hatte und auch eine Bundestrainer ja auch gesagt hat, jetzt entscheidet so die Leistung im Verein. rein, wen gucke ich mir halt an in Richtung Euro. Also auch da auch ein schnelles Umbauen, aber da Cigiotti, finde ich, das, also die ist drin, die ist einfach drin im Game der Bayern. Und insofern, ja, und Werder Bremen, wenn du die anguckst, auch so ein bisschen in Anführungsstrichen realtaktische, also aus der eigenen Hälfte kamen sie halt oft auch nicht raus. So. Mhm. Das war halt einfach, dass man sagt, Mensch, oder dann haben sie es probiert, natürlich immer halt, Livia Peng ist ja eine, die auch mal einen langen Ball halt aus dem Tor einfach spielt, wo ich dann auch gedacht habe, oder probier mal das Gegenkonstrukt, löse es spielerisch. Dann haben sie das auch probiert, aber kam auch nicht durch. Und Thomas Horsch hat es am Ende auch einfach gesagt, der ist super stolz auf sein Team, sie haben das Beste draus gemacht und die Bayern sind einfach stärker. Und wenn du dir dann überlegst, dass Michelle Ulbrich eine der zentralen Werder-Spielerinnen war, Rekordspielerin, und die sitzt auf der Bank und kommt bei diesem Spiel auch nicht rein für eine Minute.
Ja.
Ich glaube, das sagt sehr viel aus.
Ja, voll. Und ja, es ist trotzdem für Werder, glaube ich, ziemlich gut, dass es eben nur in Anführungszeichen ein 0-1 gewesen ist. Und ich bin irgendwie so ein bisschen jetzt, als ich die Highlights nochmal gesehen habe, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, war ich so ein bisschen verwirrt, weil als ich das Spiel gesehen habe, da habe ich zwischendurch gedacht, so, sag mal, macht Werder hier gerade phasenweise das Spiel?
Ja, das hast du auch im Online-Teaser gesagt, das habe ich auch gehört. Und ich hatte auch eine Phase, wo ich das auch dachte oder so gesehen zu haben. Und das war auch zum Beispiel nach dem Halbzeitwechsel, ja, wo Papai dann Beidauer reinkam, die dann nochmal wieder so mit, also wenn du vorne die Dreierreihe da austauscht, die einen Schwung reinbringen. Und da war so ein bisschen was da, Mühlhaus auch nochmal. Oder halt ganz am Ende auch dieser Eindruck von Beidauer, wo du halt denkst, das wäre ja auch nochmal so ein Momentum gewesen, ne, dass dann irgend so ein krudes Ding reingeht und am Ende verlieren die Bayern da die Punkte. Afawi fand ich stark, die da in so viele Zweikämpfe, und nicht alle hat sie gewonnen, das ist klar, aber die ist da gewirbelt und gelaufen und hat gerackert und geackert, fand ich sehr positiv auf Werder Seite. Ja, aber dann hast du natürlich auch diese brutale Qualität auf der anderen Seite. So. Und dass dann Harder das Tor macht und ja, oder auch eine Spielerin wie Bühl einfach, also das ist unfassbar, die dann zu sehen, was die alles drauf haben. Und das ist halt eben auch genau das, was der Trainer halt auch sagt, jo, das muss nicht immer der Anspruch bleiben. Das ist auch so, dass man sagt, wir fahren auf jeden Fall ja nicht hin, um irgendwie bewusst Punkte dort zu lassen. Aber das kann man auch so realistisch einschätzen. Und deswegen, genau wie du sagst, da jetzt nicht unterzugehen. Ich meine, sorry, weniger Gegentore kassiert, no offense, aber als Frankfurt. Insofern, alles gut.
Ja, ja, und Clara Bühl, wirklich finde ich sau gut, dass du sie nochmal auch hervorhebst, weil sie mir auch irgendwie in dem Spiel wieder mal aufgefallen ist. Sie ist so eine smarte Spielerin einfach, die so einen guten Blick hat. Und ich finde, du siehst bei ihr zu jedem Zeitpunkt im Spiel, dass sie überlegt, okay, was kann ich jetzt machen, aber eben nicht zu viel überlegt, sondern das auf eine sehr klare Art und Weise tut. Also das finde ich wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Bei Werder hatten wir noch ein Debüt mit dabei, Maria Penner ist eingewechselt worden, die 17 von Werder, von der Jugend mit dazugekommen, 20 Minuten oder was gespielt, aber in so einem Spiel kann man dann auch nicht so unbedingt mehr einen Impact geben. Ja, wenn wir das jetzt alles angucken, uns diesen Spieltag, so dass Leverkusen verloren hat gegen Hoffenheim, die Wolfsburgerinnen so deutlich gewonnen haben gegen Frankfurt, Frankfurt dadurch eben dann jetzt nur noch in Anführungszeichen Zweite und die Bayern durch diesen Sieg jetzt auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Ist es jetzt durch? Werden die Bayern jetzt Meisterin?
Auf gar keinen Fall. Also nicht auf gar keinen Fall durch. Sie werden nicht auf gar keinen Fall Meister, sondern es ist auf gar keinen Fall durch. Das sind drei Punkte. So. Und ja, sie haben eine unfassbare Dominanz. Trainer sagt auch, das ist das, was sie schon eine ganze Weile mit sich rumtragen, dass sie nochmal abschlusseffizienter sein wollen. Alex Strauss nennt das immer clinical, so in den Situations. Das ist, glaube ich, ein Begriff, den ich wirklich auch schon häufiger von ihm gehört habe, wo sie dran arbeiten. Und das Rennen ist ja auch eröffnet. Also du brauchst vielleicht jetzt auch nochmal so eine Serie von Wolfsburg, die jetzt sagen, wir sind aus dem Pokal raus, wir nehmen jetzt den Schwung weiter mit. Frankfurt kann sich ja auch nochmal schütteln. Also ja, für Leverkusen, da sind jetzt 5 Punkte Unterschied auf Wolfsburg und Frankfurt. Das ist stark, dass wir in dieser Saison auch sagen konnten, hey, wir haben 4 Kampf und wir erinnern uns, wir hatten sonst auch immer gerne mal einfach 2 Kampf. Also da sieht man ja auch, und das war ja unsere Eingangsfrage, Quo Vadis, Frauen-Bundesliga, was sich in der Spitze getan hat, um das positiv dann auch abzurunden, das ist schon aller Ehren wert, und dass Leverkusen da oben mitmischt und auch die Leipzigerinnen haben ja auch gerade echt sich gut in der Liga etabliert, so, und wenn man weiter runter guckt, also trotzdem, das, ich glaube, auch wenn die Bayern natürlich das weiterhin abrufen können, das Potenzial, was sie haben, dann steht dem Meisterinnentitel nichts im Wege. Aber das ist ja lange noch nicht rum hier, die Sache. Nee. Wir brauchen ja auch ein bisschen Spannung, damit ihr nochmal einschaltet von uns. Also.
So genau. Nee, aber wir haben ja auch noch direkte Duelle vor uns. Also von daher, da ist, glaube ich, schon noch ein bisschen was offen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Aber schauen wir nochmal dann ein bisschen weiter runter. Du hast gerade auch schon die Leipzigerinnen angesprochen, dass die ja sich ganz gut etabliert haben. Die haben jetzt am Freitag 4-1 gegen Potsdam gewonnen. Potsdam hat sich ganz gut angestellt, fand ich, die ersten 55 Minuten. Ist sogar in Führung gegangen. Die erste Führung wohl seit Oktober 2023 oder sowas. Mia Schmid, super, super schönes Tor. Aber dann ist es halt, kommt es halt, wie es kommt, und Leipzig macht noch 4 Dinger rein. Also 4-1 da. Außerdem hatten wir Freiburg gegen Köln 2-0 und die SGS Essen gegen Carl Zeiss Jena auch mit einem 4-1. Da im Keller wird es dann wahrscheinlich auch auf das direkte Duell zwischen Turbine und Jena ankommen, ne?
Ja, punktetechnisch ist es auch noch sehr, sehr dicht dran. Und für Jena geht es auch wirklich darum, sich in der Liga zu halten. Turbine tatsächlich auch erstmal kleine weitere Erfolgserlebnisse auch zu sammeln. Also wie du sagst, hurra, die erste Führung. Ihr habt es ja auch, du und Miri, halt so abgefeiert. Ey, wir müssen mal Turbines Tor abfeiern. Und das ist einfach schön, dass die Mädels da grundsätzlich auch ein paar Erlebnisse aus dieser Saison erstmal mitnehmen. Weil ich glaube, es wird wirklich schwer, drin zu bleiben. Dazu ist zu wenig dann doch an Entwicklungen da zu sehen, oder dass man sagt, also da müsste halt Jena etwas mehr noch straucheln. Aber wie gesagt, auch da, ne, also will ich mich nicht festnageln lassen auf wirklich eine Endtabelle jetzt, auch wenn ich schon sehe, dass Turbine es echt schwer hat.
Aber ich finde es so interessant, auch bei diesen beiden Spielen, Leipzig gegen Potsdam und Essen gegen Jena, dass da beide auf den letzten beiden Plätzen relativ ähnliche Abläufe hatten, ne? Frühe Führung für einen selber und dann aber im Gegenzug noch 4 Dinger kassieren.
Ja, erinnert mich so an den MSV Duisburg, ehrlicherweise. Die hatten auch so ein paar Spiele dann in der Abstiegssaison, wo man genau das hatte, auch so ein paar tolle Tore dabei und genau das, so gute Momente. Und dann treten die Gegnerinnen auf und die zweite Halbzeit gleich.
Ja. Bei Köln einmal noch ganz kurz, das werden wir im Blick behalten, wie das dann mit Britta Karlsson eben weitergeht. Es ist irgendwie, finde ich, gerade super schwierig einzuschätzen, diese letzten 3 Spiele jetzt. Ja, voll gut, dass nur 2 Tore kassiert worden sind, 2 Unentschieden sind mit dabei. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch immer sehen, ja, aber nach vorne, die Offensive behalten wir im Blick, wird auf jeden Fall weiter noch Thema sein hier.
Und sonst so?
DFB-Pokal-Halbfinals. Hallo. Ausgelost worden am Montag. Wir haben ein Nordderby, Christina.
Es ist so, so gut. Also ich freue mich wahnsinnig darüber. Das ist mein absolutes Wunschlos. Dann Volksparkstadion, der HSV gegen Werder Bremen. Ich habe schon gesehen, hier Social-Abteilung von Werder. Also the heat is on. Sie haben die Papierkugel ausgepackt. Ja. Ich weiß nicht, also ob Leute noch erinnern. aus den Schulzeiten 2008, 2009, die Saison, als der HSV in diversen Spielen gegen Werder Bremen das Nachsehen hatte und im UEFA Cup eine Papierkugel eine große Rolle spielte, nämlich für eine Ecke sorgte, die für das Gegentor. Egal, ich habe diese Story irgendwie vergessen. Auf jeden Fall fand ich das schon stark, dass das rausgekramt wurde und ich dachte, oha. Ja, aber was ich auch wirklich sagen kann, also jetzt beim letzten Pokalspiel in Hamburg waren ja 16.000 da. Ich finde auch da, wenn wir gerade beim Thema Beschleunigung sind, also ich wünsche mir da 25.000 und das ist, glaube ich, echt eine realistische Zahl. Das ist nicht overdone. Ich will 25.000 Leute im Volksparkstadion sehen.
Ich meine, Werder hat ja im Weserstadion schon 22.000 hinbekommen und wenn die ganze Bagage da einmal rüberreist in die Nachbarstadt, dann kann das
30.
Werden. Genau so, 30 allein Werder-Fans. Nee, aber das Problem tatsächlich ist, dass am gleichen Wochenende, also die Halbfinals, die stehen ja am 22. und 23. März an, am gleichen Wochenende, am 22. März, findet das Abschiedsspiel für Diego statt.
Ja.
Absolute Legende bei den Werder-Männern. Ich persönlich hatte 7 Poster von ihm über meinem Bett hängen. Und das könnte halt zum Problem werden, wenn das wenn das Werder-Spiel eben, also Werder gegen den HSV, Werder zu Gast beim HSV, wenn das auch am 22. stattfindet, dann könnte es, glaube ich, fast sein, dass dann ein paar Leute weniger kommen. Deswegen hoffe ich ein bisschen drauf, dass es der 23. wird, dass dann man erst irgendwie das Dego-Abschiedsspiel mitnehmen kann und dann rüberreisen kann nach Hamburg und Nordderby feiern kann. ist dann für mich persönlich ein bisschen problematisch, war am 23. Viktoria Berlin ein Heimspiel hat, wo ich dann Stadionsprecherin sein werde. Ist ein bisschen hin und her gerissen, aber ich finde es auch, ich finde es super klar, super, super toll. Ich finde es auch richtig toll, dass der HSV direkt gesagt hat, Volksparkstadion.
Ja, musst du sagen. Also da hätte mich auch alles andere extrem gewundert. Und da weiß ich aber auch, also gerade witzigerweise, als ich aus München zurückgereist bin, habe ich das Männerteam getroffen und da auch einen netten Klönschnack halten können. Und ein Spieler hat mir halt auch erzählt, dass sie jetzt auch echt total viel auch mit den Mädels zusammen produziert haben. Und das ist genau das, was es halt auch braucht. Und die sich auch drüber gefreut haben. Also die auch gesagt haben, ey, da war echt viel los und das wird wahrgenommen. Und das ist im Verein, ist das hoch aufgehangen, auch dieses Spiel. Und das ist auch gut so. So. Und das ist genau das. Wir brauchen Neues. Wir brauchen, dass das jede Taxifahrerin und jeder Taxifahrer weiß, an dem Tag findet dieses Spiel statt und am besten gibt es dann halt auch gleich den Weg zum Stadion.
Ja, das wird absolut großartig. Das zweite Halbfinale im DFB-Pokal findet dann statt zwischen Bayern München und der TSG Hoffenheim. Ist dann so ein bisschen, was die Zuschauerzahlen angeht, wahrscheinlich leider der Gegensatz, aber wir warten dann eben noch auf die Terminierung, die genaue Terminierung, wann es stattfinden wird und sind alle einfach super gespannt und freuen uns. Dann haben wir bei Werder aber auch noch tatsächlich ein paar News und zwar, ja, unter der Woche relativ überraschend, fand ich zumindest. Thomas Horsch, der Trainer, der wird zum Ende der Saison aufhören. 4 Jahre lang hat er die Werder Frauen trainiert, davor schon weitere 4,5 Jahre bei Werder, bei den Männern in der dritten Liga aktiv. Und ja, jetzt ist Ende der Saison Feierabend. Es ging wohl von ihm aus, Clemens Fritz, der Geschäftsführer Fußball, der hat zumindest gesagt, seine nun getroffene Entscheidung müssen wir akzeptieren. Tina hat bei Instagram gefragt, wer würde denn als Nachfolgerin oder Nachfolger passen? Und die Frage würde ich dir einfach mal weiterreichen, Christina.
Boah, Tina, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist ja auch die Frage, welche Trainerin, welche Trainer sind am Markt. Also Clemens Fritz hat ja auch gesagt, dass jetzt die Bewerbungen eintrudeln. Und wisst ihr was? Das finde ich eine richtig gute Nachricht. Also, weil das ist ein richtig interessanter Posten. Gerade bei Werder Bremen, die jetzt auch nochmal grundsätzlich auch in der Struktur, in der Frauenabteilung halt, ne, da kam ja auch eine vom HSV rüber, schöne Grüße an Lotti, die da mitwirkt jetzt. Also du weißt, dass da auch Entwicklungspotenzial weiterhin ist und das ist ja auch das, was Thomas Horsch auch geschaffen hat, auch immer wieder diese ganzen Umbrüche abzufedern oder eine Verletzung von Nina Hauseke dann zu puffern mit seinem Team, auch taktisch oft ganz interessante Sachen gemacht und deswegen ist es eine sehr interessante Position. Wer passt da? Ich glaube, eine Person, die halt auch etwas roughere Bedingungen noch ganz gut vertragen kann, da machen wir uns nichts vor, ne? Platz 11 halt ist halt auch schon mal einfach echt im Winter auch ein ganz interessantes Pflaster, so total coole Atmosphäre, aber das ist halt eben auch noch ein Gegenteil von einem jetzt einem riesengroßen Stadion, so wenn wir ganz ehrlich sind, aber eben cool, eine gute Fanbase, einen guten Austausch, auch mit dem Männerteam oder halt auch mit dem Staff da, insofern, es fallen jetzt im Moment nicht so die Namen ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist auf jeden Fall mein Hot Take. Ich glaube, dazu war die Nachricht jetzt für mich auch noch zu frisch. Hatte dann natürlich mit Thomas Horsch drüber gesprochen und der auch gesagt hat, dass natürlich erstmal das Verarbeiten da war und so die ein oder andere Träne in der Kabine geflossen ist. Und das ist ja auch einfach schön zu hören, so ja, den Impact. Und ich kann das aber auch total nachvollziehen, diesen Schritt für ihn und bin gespannt, wo es ihn hinzieht, ehrlicherweise.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, dass es ein guter Zeitpunkt für Werder ist, da irgendwie auch nochmal eben den nächsten Schritt zu machen. Lennart vom Weserfunk, der hatte gesagt, maybe Karin Backhaus, die ja jetzt aktuell Co-Trainerin und bei Tommy Stroth ist. Fände ich interessant, aber sehe ehrlich gesagt nicht, dass sie da jetzt irgendwie direkt weggehen wird. Veränderungen wird es auch geben bei Frankfurt bzw. bei der SGS Essen. Sophia Winkler hat nämlich unterschrieben bei der SGE. Kommt also im Sommer, der Vertrag läuft dann bis 2029. Sie ist 21 Jahre alt und seit sie 14 ist bei der SGS Essen gewesen. Hat im November ihr Debüt in der Nazio gegeben und ist da jetzt auch wieder mit dabei. Kommen wir gleich auch noch zu. Aber ja, damit dürfte bei Frankfurt sozusagen auch der Abgang von Stina Johannes klar sein, oder?
Es ist damit keine offizielle Bestätigung. Man wird auch so meinen. Aber es liegt natürlich nahe, dass jetzt irgendwie die Torhüterin nur schade losgeht. Für Sophia Winkler, du hast es gerade gesagt, eine unfassbar lange Zeit bei der SGS Essen. Und ja, ich glaube auch, dass das, du sagst es auch, Nationalteam, dann willst du halt auch nochmal auf einem anderen Trainingslevel halt dann auch vielleicht agieren, dann gegen Nationalspielerinnen auch im Training ein paar Bälle zu halten. Das ist auch total wichtig für eine Keeperin dann halt auch, ne? Also du hast natürlich in den Spielen mit Essen hast du eine super wichtige Position, weil du halt auch manches dann halt abfedern musst, aber auf der anderen Seite halt im Trainingslevel nochmal draufzulegen, sicherlich für sie ein guter Schritt. Ja, und jetzt bin ich auch total gespannt, was mit Stina Johannes dann passiert. Mein letzter Stand war jetzt, dass sich da ja auch alle noch etwas bedeckt gehalten haben, aber gut, wir haben gesehen, was bei Wolfsburg ist und der Vertrag von Annike Borbe läuft auch aus. Da haben sie aber auch erstmal noch gesagt, wir haben hier noch gar nichts zu erzählen. Dementsprechend tue ich das auch nicht, aber also drauf gucken und zuhören werden wir auf jeden Fall.
Sowieso. Und ich habe da gerade gedacht, das ist so ein bisschen eine Parallele zu Annike Borbe tatsächlich auch, als sie von Werder gegangen ist, weil da war sie ja auch unumstrittene Stammtorhüterin, unfassbar gut und ist dann zu Wolfsburg gewechselt und hat da dann auch selber gesagt, ja, ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie mit der DFB-Torhüterin trainieren kann alleine, das ist so ein Improvement irgendwie, das ist so krass, dann sitze ich im Zweifel auf der Bank, aber trainiere da halt mit. Also ja, wie du gesagt hast, behalten war im Blick. Bisschen traurige Nachrichten gibt zum FSV Gütersloh. Der sammelt Spenden, Zweitligist ist es ja, 80.000 Euro sollen bis Sommer gesammelt werden oder es geht zu Ende mit diesem Verein. Wir verlinken euch das auf jeden Fall in den Shownotes. Checkt es aus. Wenn ihr könnt, dann gebt da gerne was mit dazu in den Spendentopf. Das ist total sweet. Irgendwie die Nachwuchsspielerinnen sammeln auch bei Zweitligaspielen. Spielerinnen geben Interviews, in denen sie betonen, was der Verein ihnen bedeutet und gibt. Also ja, ganz, ganz wichtige Sache da. Sonst geht da eine wichtige Säule auch der Talentschmiede flöten im deutschen Frauenfußball.
Zwingend notwendig. Also Spenden, Spenden, Spenden.
Und dann eine etwas schwierigere Geschichte auch noch. An dieser Stelle sei eine Triggerwarnung ausgesprochen. Es wird um sexualisierte Gewalt gehen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Ist auch schon mittlerweile ein bisschen her, anderthalb Wochen oder was. In La Liga F hat es einen Vorfall gegeben, wo Mapi Leon vom FC Barcelona einen Übergriff gegenüber Daniela Caracas von RCD Espanyol Barcelona vorgeworfen wird. Im Derby zwischen diesen beiden Vereinen hat es ein Gedränge und Geschubse gegeben bei einer Standardsituation, soweit so normal. Leon und Caracas stehen sich gegenüber, Leon berührt Caracas im Intimbereich. Das hat Caracas eben so gesagt, dass sie sich unwohl gefühlt hat, dass es übergriffig war. Und es hat Statements gegeben von beiden Vereinen, von Espanyol und von Barcelona, also vom FC Barcelona auch. Von beiden Spielerinnen eben, die verlinken wir euch auf jeden Fall auch. Ich will da gar nicht so viel weiter ins Detail gehen. Da wird sicherlich nachgeforscht, untersucht. Das Wichtige ist aber, was mir und auch Miri total wichtig ist, dass wir sagen, wir stehen an der Seite von Betroffenen. Wenn es sich scheiße anfühlt, dann ist es scheiße und dann hat man eben den Betroffenen zu glauben. Wenn ihr da Kapazitäten für habt, lest euch das auf jeden Fall durch und dann heißt es für uns eben auch da, den Blick drauf behalten, was da passiert, denn Übergriffe gehören untersucht und letzten Endes auch Konsequenzen gezogen. Und wenn ihr betroffen seid, selber von sexualisierter Gewalt oder Traumata erfahren habt, dann sucht euch auf jeden Fall Hilfe, wendet euch an Personen, mit denen ihr sprechen könnt. Ihr könnt auch das Hilfetelefon anrufen. Das kommt bei uns absolut in die Shownotes und wir stellen uns ganz, 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 ganz deutlich, das auch nochmal klar gesagt, gegen sexualisierte Gewalt, gegen jegliche Form von Gewalt, gegen Diskriminierung. Hoffen, dass ihr alle gut durchkommt.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Länderspiele stehen an, Nations League steht an. Am Freitag, den 21. Februar, geht's für Deutschland gegen die Niederlande und am Dienstag dann gegen Österreich im Max-Morlock-Stadion. Der Kader ist draußen. Wir werden jetzt nicht von oben nach unten runterrattern, aber eine kleine Überraschung hat's gegeben. Ne? Rebecca Knaack von Manchester City ist mit dabei, nach mehr als 9 Jahren wieder. War das für dich überraschend, Christina?
Total, total, weil natürlich auch nicht jedes Spiel verfolgt von Man City jetzt. Sie ist eine gute Verteidigerin, Linksfuß in der Innenverteidigung, können wir sowas auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Und dann hat Bundestrainer wirklich ja auch schon angedeutet, dass sie hoffentlich bald zu ihrem ersten Länderspiel dann kommen wird. Ja, also da hat er schon die Tür sehr weit aufgemacht, finde ich. Und das ist doch auch ein gutes Zeichen, dass wir echt da fähige Spielerinnen haben. Und dass es eben nicht heißt, du musst auch in den letzten Jahren da gewesen sein, sonst beachten wir dich nicht. richtig gutes Signal, sie da mitzunehmen. Und dementsprechend bin ich gespannt, ob sie ihre ersten Minuten bekommen wird. Grundsätzlich auch da wieder Quo Vadis Liga. Wir brauchen ja die gute Ausbildung von Spielerinnen, In- und Auslandbetrachtung. Auch die U23, da sind einige jetzt auch unterwegs in den nächsten Wochen. Und wenn wir da halt schauen, dass was da halt auch noch an Spielerinnen zugegen ist, dann ist das sehr hoffnungsvoll.
Ja, absolut. Ich finde das ganz interessant, eben, also A, super, super gut, da so frischen Wind reinzubekommen, das wirkt da offen fürs. Finde es aber auch sehr interessant, weil wir gerade eben in der letzten Folge gesagt hatten, war ja beim Kicker ein Interview mit Vic und Nia Künzer auch zusammen, wo er gesagt hatte, ja, er präferiert es schon, dass die Spielerinnen eben in der Bundesliga spielen, oder er sieht die Nationalspielerinnen gerne in der Bundesliga, und dass er sie dann eben aus der WSL mit dazu holt, finde ich sehr, sehr cool. Haben wir ja auch bei dir am Mikrofon gehört, von Lena Oberdorf auch, mit Blick auf die EM. Wirk hat für Oberdorf die EM-Tür offen gelassen.
Ja, ist das nicht gut? Also ich finde auch für eine Spielerin in so einem Reha-Prozess ist das einfach ein tolles Signal. Also es gab natürlich auch unter diesem Reel, was wir da veröffentlicht haben, dann auch einen Kommentar, ja, die soll erstmal in ihrem Verein und so. Ja, na, das macht sie doch auch. Ich habe sie wirklich, das ist dann mein Ding, ich habe sie konkret auf das Nationalteam angesprochen. Ich habe sie nicht auf den Verein angesprochen. Und es ging allein exklusiv darum, dass Wirk ihr die Tür auflässt und sie natürlich aber auch gesagt hat, nicht jinxen, kopf sich da ja, mal genau. So an. Ich love it. Genau, machen wir auch. Lena, für dich, dass es wirklich gut läuft, und deswegen jinxen wir es auch nicht, sondern lassen dich da ganz in Ruhe und dich und dein Knie. Und
dann ja, aber ich fand es wirklich toll, genau wie du sagtest, dass es ein gutes Zeichen für die Spielerin an sich ist, wie sie da gestrahlt hat allein schon.
Ja, und das auch, wie sie erzählt hat, wie sie es erfahren hat. Sie hat selber natürlich, da sie im Stadion war, dann wurde sie erst verlinkt, vertaggt alles auf diese gute Nachricht. Und das ist ja auch ein Motivationsschub. Also genauso auch für Marla Groß, ne? Dass sie jetzt sowieso schon wieder zwischen den Pfosten steht am Wochenende für das zweite Team der Bayern mit einem 2-0-Sieg noch dann ganz gutes Erfolgserlebnis hatte. Das ist eh ohnehin total irre und freut mich halt auch für sie, dass sie da ja jetzt wieder zwischen den Pfosten steht. Wahnsinn.
Torhüterin, auch eine Thematik im DFB-Team. Ann-Kathrin Berger, Stina Johannes und Sophia Winkler sind mit im Kader. Was glaubst du, wer macht die Spiele?
Ich bin irgendwie bei Stina Johannes gerade, weil Berger ja auch so eine Art von, wie soll ich sagen, auch aus den Interviews, was ich so ein bisschen von ihr mitbekommen hatte, hatte ich nicht so das Gefühl, dass sie jetzt unbedingt auf die Eins will, so gerade. Also sie ist es, aber sie muss es, glaube ich, nicht mehr irgendwie. Also vielleicht habe ich sie auch missverstanden, wenn die da einen anderen Stand hat oder sowas, schickt mir da gerne noch was dazu. Aber ich hatte so ein bisschen so das auch als so ein paar englische Interviews von ihr gehört, und das war so retrospektiv und so ein cooles Erlebnis und irgendwie so in sich total zufrieden.
Ist ja sowieso super.
Ja, ach ja, also ihr Weg ist ja auch, ne, apropos, in sich zurückzukämpfen nach schweren Erkrankungen. Eine unfassbar starke Frau, unglaublich krass. Und insofern, ja, bin ich eher bei der Stina und Sophia als zwei.
Ich habe tatsächlich eher gedacht, ja, dass man vielleicht eher Winkler ein bisschen mehr Zeit gibt, um sie da ein bisschen mehr auch im Nationalteam halt funktionieren zu sehen. Bei Johannes habe ich das Gefühl, kann man das schon so ein bisschen besser schätzen. Aber who are we to know? Wir werden das alles sehen. Freitag geht's los gegen die Niederlande. Oder muss ich gerade mal ganz kurz gucken? Die Uhrzeit hatte ich hier jetzt gar nicht aufgeschrieben. Das kriegen wir aber ganz schnell raus.
In den 20:45
sowieso. 20:45 geht's los, übertragen wird im ersten. Und das nächste Spiel dann am Dienstag gibt's im ZDF zu sehen. Und Dienstagabend werde ich dann auch eine Folge aufnehmen mit Lilly Engels. Kann ich hier schon mal ankündigen, freue ich mich sehr drauf. Die hat tatsächlich auch das Wolfsburg-Spiel im ZDF auch gemacht. Deine dritte Person sozusagen aus der letzten Saison noch dabei gewesen bei Sport 1.
Deswegen ganz, ganz wichtig, da jetzt schon mal ganz dicke Grüße und ganz liebe Grüße rüber zu senden. Ich habe mich super gefreut, dass sie welcome back in bei die Liga, und sowieso ihr Weg ist einfach stark. Wir verfolgen uns auch weiterhin, und deswegen ganz liebe Grüße, liebe Lilly. Also einschalten nächste Woche.
So sieht's aus. Die Grüße werden ausgerichtet. Grüße auch an euch da draußen, die hier zugehört haben. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, hinterlasst sehr gerne noch Fragen, Feedback, Bewertungen auch immer sehr, sehr gerne in euren Podcatchern der Wahl. Und dann, liebe Christina, danke ich dir ganz, 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 ganz herzlich für deine Zeit. Und das war so cool, mit dir hier zu quatschen. Super viele Themen abgearbeitet. Alles sehr wichtig.
Ja, du merkst auch irgendwie, diese Liga, die liegt uns am Herzen. Es lagen so viele Themen jetzt in dieser Woche da. Also du kannst ja, glaube ich, auch nicht alles abdecken. Aber ich glaube, wenn ich auf die Zeit schaue, haben wir sehr, sehr viel geschafft. Also lieben Dank an euch da draußen, ja, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Und großartig. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, tausend Dank dir, Christina. Wir hören uns und wir sehen dich natürlich ganz, ganz viel. Tschüss.
Tschüss.
So, ihr Lieben, und bevor jetzt hier gleich der Closer reingescheppert kommt, nochmal der ganz, ganz wichtige Hinweis. Bitte, bitte, bitte geht am Sonntag wählen und wählt etwas gesamtgesellschaftlich Wünschenswertes. Denkt an eure Friends, an eure Familie, denkt an Minderheiten, auch an Leute, die vielleicht nicht wählen können, nicht wählen dürfen. Und wenn ihr das selber seid, die nicht wählen könnt oder dürft, dann sprecht mit Leuten in eurem Umfeld darüber und erzählt denen von euren Sorgen und Wünschen. Und dann hoffen wir, dass der Schreck am Sonntagabend vielleicht nicht ganz so groß wird, wie wir es alle fürchten. Und vor allen Dingen geht auch weiterhin auf Demos und seid laut, bleibt stabil und gebt euch gegenseitig Kraft.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.